BR Heimat lesen.
Willkommen am Sonntagabend bei Heimat lesen. Heute beginnt eine neue Staffel. Es geht um einen bayerischen Schauspieler, den Sie alle kennen, Karl Obermeier. Als Manni Kopfeck in der Serie Monaco Franze hat er sich an der Seite von Helmut Fischer in die Herzen der Fernsehzuschauer gespielt. Doch es wäre falsch, ihn darauf zu reduzieren. Mit feinen Nuancen in seiner Darstellungskunst, mit sparsamen Gesten und seiner altbayerischen Sprache hat er seine Figuren unnachahmlich charakterisiert. Mit den großen Schauspielern seiner Zeit muss er in einem Atemzug genannt werden. Gustl Beyerhammer, Ruth Drexel, Toni Berger, Fritz Strassner. Den Lebensweg Karl Obermeiers nachgezeichnet hat der Autor, Journalist und Biograf Roland Ernst. Mehr als 50 Stunden Filmmaterial hat er durchforstet und Zeitzeugen und Kollegen befragt und ein vielseitiges Porträt dieses bayerischen Ausnahmeschauspielers geschrieben. Hier in Heimatlesen haben Sie nun die Gelegenheit, dem Phänomen Karl Obermeier ausführlich nachzuspüren. Heute hören Sie das Kapitel »Mehr als der Kopfeck«. Es liest Christian Jungwirth.
Mehr als der Kopfeck. Manni Kopfeck ist nur eine Filmrolle. Aber in der Erinnerung verschmilzt sie häufig mit der Persönlichkeit des Schauspielers Karl Obermeier, der ihr ein bemerkenswertes, ja außergewöhnliches Profil verliehen hat. Selbst 40 Jahre nach der Erstausstrahlung der Fernsehserie Monaco Franzi, der ewige Stenz, sind nicht nur die Serie und ihr Hauptdarsteller Helmut Fischer zu einem Markenartikel geworden. Merchandising-Artikel, ein Firmenname und unzählige Wiederholungen der Serie belegen das. Untrennbar mit ihr ist auch Karl Obermeier verbunden, der zwar längst nicht so populär wie sein Schauspielerkollege Helmut Fischer geworden ist, aber gleichwohl immer noch eine große Gemeinde von Fans und Bewunderern hat. A Hump bist scho. Das ist dieser eine berühmte Satz aus einer Szene des Monaco Franzi, für den Schauspieler Karl Obermeier als Person und Charakter zu stehen scheint, genauso wie sein kantiges, an einen expressionistischen Holzschnitt erinnerndes Gesicht. Beides, Satz und Gesicht, sind unvergessen. Beides verbindet man sofort mit ihm. Inzwischen gibt es sogar T-Shirts mit seinem Konterfei und eben diesem Filmzitat. Karl Obermeier begleitet mich schon mein ganzes Leben. In Kindertagen durch Meister Eder und sein Pumuckl, durch seine Sprechrolle in der BR-Hörspielserie Die Grandauers und durch seine Rollen in den Münchner Geschichten und im Monaco Franzi. Mit seinem bayerischen Melancholiegrand hat mich Karl Obermeier immer sehr berührt. Ich bin der festen Überzeugung, dieser wurde von Karl Obermeier erfunden, bekennt Matthias Buhl, der mit seinem Unternehmen Pickstar dieses T-Shirt im Angebot hat. Für ihn ist es die Referenz an einen Helden seiner Kindheit und Jugend, der für ihn bis heute nichts von seinem glanzvollen Status eingebüßt hat. Eine lebenslange Bewunderung. Ähnliches gilt für den Münchner Grafikdesigner und Karikaturisten Andi Papelitzki, der meisterhaft eine berühmte Szene mit Karl Obermeier und Helmut Fischer aus dem Monaco Franzi in eine Comic-Szene verwandelt hat. Eigentlich sind die beiden sehr dankbar zu karikieren. Beide haben markante Gesichter. Da bei meinem Stil jedoch die Augen immer groß und comichaft sind und ich beim Mund die Lippen weglasse, sind besonders Nase und Frisur für den Wiedererkennungswert verantwortlich, sagt Papelitzki. Für den Ausdruck habe ich versucht, die richtige Kombination aus Entnervung, Grant und »Is mir doch wurscht« zu finden. Als Gegengewicht zu Franzis kindischem Enthusiasmus. Die richtige Charismatik zu treffen, ist nicht nur für Papelitzki eine Herausforderung geworden. Es war für Obermeier selbst stets die große Herausforderung in der Erarbeitung seiner Rollen. Und für die Regisseure, die mit ihm zusammenarbeiteten, war genau dieses Können die sichere Bank, auf die sie setzen konnten. Karl Obermeier ist in der Riege der großen, sogenannten Volksschauspieler der mit enormem Talent gesegneten Jahrgänge 1920 bis 1940 von Walter Sedlmayr, Ruth Drexel, Hans Brenner, Fritz Strassner, Gustl Beyerhammer bis zu Toni Berger und Helmut Fischer tatsächlich ein Solitär geblieben. Der Paradegrantler. Er genießt auch mehr als 3 Jahrzehnte nach seinem viel zu frühen Tod im Jahr 1985 eine Sonderstellung. Das hat viele Gründe, aber einer sticht besonders hervor. Im Sommer 2019 erinnerte sich der Regisseur und Theatermacher Hans-Christian Müller, mit welch unglaublicher Präsenz bei gleichzeitiger Leichtigkeit Sprache, Mimik und Gestik Karl Obermeiers in sein Spiel einflossen. In dieser Hinsicht schien es keinen Unterschied zwischen dem Schauspieler und dem Privatmann gegeben zu haben. Hier wie dort gab es weder falsche Künstlichkeit noch übertriebene Theatralik. Was er gemacht hat, hat immer seinen Pfiff gehabt. Er hat jeder Figur, die er gespielt hat, ein ganz eigenes Kolorit gegeben. Du hast gemerkt, wenn du mit ihm gearbeitet hast, der hat sich unheimlich viel überlegt, aber alles auch mit Plan B. Und wenn es nicht so gepasst hat, hat er noch was da gehabt. Selbst wenn Karl Obermeier auf der Bühne einfach nur da war, strahlte er Charisma aus. Es gibt 2 Arten von Schauspielern. Die einen müssen was machen, die anderen sind immer präsent. Zu dieser Sorte gehörte Karl Obermeier, sagt Müller. Doch wie es bei solchen Charakteren oft ist, der erste Eindruck täuscht immer. Müller sagt dementsprechend über Obermeier: ein ganz ein netter Kerl, etwas trocken, aber ein guter Mensch, aber den man nicht sofort gespürt hat. Erst hat man ihn halt für einen drögen Bayern gehalten, so ein bisschen nörgelig. Sein Erzählduktus war so, dass man es als grantig hätte auslegen können. Und dann hat er mittendrin auf einmal das Lachen angefangen, dass man gemerkt hat, der ist ja komplett anders drauf. Dieses Anderssein war Obermeiers eigenes bewusst-unbewusstes Täuschungsmanöver und ist es über seinen Tod hinaus bis heute geblieben. Ihm auf die Schliche zu kommen, ist eine Reise hinein in die Untiefen der bayerischen Seele, die Obermeier auf seine eigene, unverwechselbare Weise verkörpert hat, egal welche Rolle er spielte. Jörg-Dieter Haas, ehemaliger Intendant des Münchner Volkstheaters, sagte nach dem Tod von Karl Obermeier: Voraussetzung für seine Kunst war eine ungeheure und einmalige Persönlichkeit, geprägt von harter Wahrheitsfindung. Da dürfte es nie einen verlogenen Moment geben. Und die Schauspielerin Michaela May, die zusammen mit Obermeier in Münchner Geschichten und im Monaco-Franzi drehte, sagt über ihn: Der Karl war überlegt, kein Plapperer, ein hintersinniger Mensch mit einem hintersinnigen Humor, mit dem er sich auch ausgedrückt hat. Was er sagte, hatte immer eine große Gültigkeit. Getragen wurde das auch durch seine skeptischen, manchmal angewiderten, abweisenden, grantigen, bisweilen querulantischen, aber immer deutlich spannungsgeladenen Gesichtszüge mit den abwehrenden, knochigen und distanzgeladenen Knautschzonen und seinen durchaus selbstironischen Lachfalten, die zu einem Markenzeichen wurden, das auch posthum, weit mehr als 30 Jahre nach seinem Tod, ein originelles Eigenleben zu führen scheint. Neben den vielen Rollen dieses Schauspielers machen sie das Bild aus, das wir in erster Linie von ihm zu haben scheinen. Aber ein Bild ist auch nur ein Bild. Manchmal ein Abbild oder die tiefgreifende Studie eines Menschen, auch wenn sie oder vielleicht gerade weil sie eine Karikatur, eine Überspitzung oder Überzeichnung ist. Was sagt diese psychologisch interessante Physis über Karl Obermeier selbst aus? Es ist eine Art Kurzgeschichte, die ganz verselbstständigt außerhalb aller Gattungen und Ansichten zu stehen vermag. Das war eine typisch bayerische Valentineske Komik, die sich da entfaltet hat, bekannte Regisseur Helmut Dietl später begeistert. Und das galt wohl auch für Obermeiers Gesichtszüge, die in der Tat denen von Karl Valentin nicht ganz unähnlich waren. Manchmal glitt sein Gesicht in die stille, tragische Mimik eines Menschen, der viel wusste, aber kaum noch etwas mitzuteilen hatte. Ein Ich-Narr, der mit der Welt längst abgeschlossen hatte und sie nur noch ertrug, nicht ohne sie unkommentiert zu lassen. »Er Hump bist schon.« Als meine Kopfweg sagt er diesen Satz halb bewundernd, halb fassungslos zu seinem Spezi Franz Münchinger, gespielt von Helmut Fischer in der Fernsehserie Monaco Franzi. Manni Kopfweg. Der Name ist Charakteristik und Programm. Das war die Rolle, die Karl Obermeier über Jahrzehnte bis zum heutigen Tag für viele unsterblich gemacht hat. In dieser Serie war er als Schauspieler weit mehr als ein Partner von Helmut Fischer. Er war nicht nur der Stichwortgeber für den von seinen eigenen Lebensweisheiten durchfluteten Stenz, der mit sanfter Nachdenklichkeit und Dackelblick die Ellis dieser Welt erobert und mit ihnen sein Geschiss hat, und der lustvoll beschämt und nicht zuletzt gleichzeitig stolz ist auf seinen, wie es in einer Szene in Monaco Franzi so schön heißt, durch und durch unsoliden Lebenswandel. In wenigen Jahren wird diese Serie 40 Jahre alt sein, und doch ist sie alterslos geblieben. Auch wenn München sich verändert hat, Bayern ein anderes Land geworden ist und der Rest der Welt auch, die Serie blieb und bleibt. Sie steht für München wie kaum eine andere. Die Rolle des Manni Kopfig ist unvergänglich und sein Darsteller Karl Obermeier damit unvergesslich. Karl Obermeier legte keinen Schalter um, wenn er auf der Bühne oder vor der Kamera stand. Er wollte natürlich wirken und glaubhaft sein. Das war der Kern seiner darstellerischen Arbeit. Regisseur Franz Xaver Bogner sagte rückblickend dazu, der Karl Obermeier war beim Dreh, wie er auch privat war. Selten genug, dass man das so hat. Er war in jeder Hinsicht eigen. Er war eigenwillig, eigenständig bis eigensinnig. Und die Arbeit war am Anfang gewöhnungsbedürftig. Ich war ein bisschen vorgewarnt von Kollegen von ihm, die gesagt haben, du kannst mit dem Karl alles machen, doch nie versuchen, dass er schneller ritt. Oft war er jemand, der mit der Aktentasche zum Drehort kam, so als sei er auf Montage, was er ja vielleicht sogar rein metaphorisch gesehen auch war. Er schöpfte seine Rollen aus seiner oberbayerischen Herkunft und verdankte sie seiner enormen Beobachtungsgabe, mit der er die Welt um sich herum mit der nötigen Distanz und doch mit ungeheurer Empathie wahrnahm. Der bayerische Autor, Impresario und Kulturpolitiker Paul Schallweg stellte fest, wie ähnlich sich der private Karl Obermeier und der professionelle Schauspieler auf einer Ebene waren und wie sehr, vice versa, Obermeier auch im realen Leben gewissermaßen eine Bühnenfunktion zu nutzen verstand. Schallweg erinnerte sich später besonders an eine Szene, die für ihn Karl Obermeier treffend charakterisierte. Wir sind einmal miteinander S-Bahn gefahren. Da setzte sich eine alte Frau neben ihn und sagte, »Gell, Sie sind der Obermeier.« Alle im Abteil hatten es gehört und lachten wohlwollend, und es war rührend, wie er sich mit dieser Frau unterhalten hat. Es gibt nicht viele von seiner Position, die das können. Da leuchtete etwas auf von dieser liebenswerten Bereitschaft, mit allen Menschen freundlich und herzlich auszukommen und ihnen als Künstler zu geben, was er vermochte, vor allem den einfachen Leuten, zu denen er sich selbst zählte. Mit den Monstern der Macht hatte er es ohnehin nicht. Er wusste sehr genau, was aufgeblasen und was echt ist. Frank Baumbauer, in den 90er Jahren Intendant am Hamburger Schauspielhaus und 2001 bis 2009 Intendant der Münchner Kammerspiele, stellte am Tag des Todes von Karl Obermeier tief betroffen fest, er ist unersetzlich, weil er eine eigenartige, merkwürdige, liebevolle und sehr zärtliche Persönlichkeit war. Ich glaube, er war einer, der immer auf der Seite des Publikums war. Wer wie er auf der Seite des Publikums ist, macht es ihm nicht automatisch recht, sondern versteht es gekonnt zu überraschen. Karl Obermeier interessierte es, warum Menschen so handeln, wie sie handeln. Er war ein intensiver Gründesucher. Auch wenn sich seit Karl Obermeiers Tod im Juni 1985 nicht nur die gesamte Fernsehlandschaft verändert hat, sondern auch das Land, in dem Karl Obermeier lebte, die Menschen und ihre essentiellen Probleme, ihre grundsätzlichen Fragestellungen sind im Großen und Ganzen die gleichen geblieben. Karl Obermeiers Darstellungskunst hat bis heute nichts von ihrer Faszination verloren. Nicht wenige, die einmal einen Film mit ihm gesehen haben, bleiben hängen, suchen nach mehr. Einerseits erscheinen seine Rollen wie Dokumente einer Zeit, als es noch keine Digitalisierung gab, Deutschland geteilt war und alles irgendwie eine klarere, übersichtlichere Struktur zu haben schien. Damals gab es noch Telefone mit Wählscheiben und in Restaurants konnte geraucht werden. Andererseits aber sind, neben dieser nostalgischen Wahrnehmung, die von Karl Obermeier dargestellten Charaktere eben nicht heute bedeutungslos gewordene historische Relikte, sondern fundamental zeitlos. Man kann sie lieben, man kann sie ablehnen oder sich über sie aufregen und ärgern. Gleichwohl, es bleibt das bewundernde Staunen, wie Karl Obermeier es verstanden hat, jedem Individuum ein markantes Eigenleben einzuhauchen, mit dem er die Zuschauer zu berühren verstand, nicht selten erschütterte. Das macht das Interesse für seine Film- und Fernsehrollen, in denen er mitspielte, bis heute aus. Viele seiner Bewunderer haben ein Faible für Obermeiers dargestellte Kauzigkeit und können teilweise seine Rollentexte in ihrer eigentümlichen, langsamen, unverkennbar sorgsamen, dennoch sehr natürlichen Sprachmodulation nach- oder mitsprechen. »A Hund bist scho« ist für sie beinahe eine Erkennungsmelodie und damit gewissermaßen so etwas wie sein Markenzeichen geworden. Aber darüber hinaus hat Obermeier sein Schauspielhandwerk verstanden wie kein anderer und selbst in der kleinsten Rolle auf der Bühne oder in einem eher mittelmäßigen Film konnte er schauspielerische Highlights schenken. Oft sind es dabei die feingesponnenen, unaufdringlichen Miniaturen einer großen Schauspielkunst. Nicht selten sind es nur wenige Sätze oder eine ganz reduzierte Mimik, mit der es Obermeier gelingt, einen Typus in seiner Welt zu offenbaren. Das alles begeistert Zuschauer bis heute. Mehr noch, das digitale Zeitalter hat den Rollen Karl Obermeiers ein Weiterexistieren ermöglicht. Er bleibt unvergessen durch DVD- und Streaming-Kultur und natürlich Online-Kanäle wie YouTube, Facebook und andere virtuelle Plattformen. Sie sind kein digitaler Friedhof einstiger Talente und Könner. Wir haben die Möglichkeit, hier außergewöhnliche Schauspieler und Schauspielerinnen zu sehen und zu bewundern, in einem höchst lebendigen Denkmal. Das hält Karl Obermeiers Arbeiten sogar derart offensiv lebendig, dass man meinen könnte, er sei ein zeitgenössischer Schauspieler in einem reichlich kultigen, etwas retrohaften Ambiente. Die natürlich wirkende, unaufgesetzte, absolut exakte Darstellung seiner Charaktere hat ihn zu einem grandiosen Schauspieler gemacht, der den in seiner ganzen Tiefe perfekt ausgeloteten Augenblick fest und stilsicher zu zelebrieren wusste. Man kann sich als Zuschauer seiner ungeheuren Suggestionskraft kaum entziehen. »Nichts war da nur Oberfläche«, sagte Paul Schallweg am Grab in seiner Trauerrede über Obermeier. Sein Rollenstudium geriet ihm sicher oft zum tiefgehenden Grübeln über menschliche Verstrickungen, Schwächen und Verhängnisse. Und als Schauspieler wusste er, Schicksale darzustellen, auf der Bühne vorzuleben, die uns anrührten und Verständnis wachriefen für die Untiefen menschlicher Leidenschaften. Ein wortloser Augenaufschlag reichte Obermeier oftmals schon. Er zeigte damit nicht nur, wen er darstellte. In einer solch minimalistischen Szene konnte er eine ganze Welt steuern. Ein schönes Beispiel dafür ist der Sketch »Nach der Oper« aus der von Hans-Christian Müller und Gerhard Polt entwickelten und geschriebenen Fernsehserie »Fast wie im richtigen Leben«. Ein kunstsinniges Bildungsbürger-Ehepaar, dargestellt von Gisela Schneeberger und Gerhard Polt, verlässt nach der Vorstellung die Münchner Staatsoper, vertieft in ein Gespräch über die Inszenierung einer Wagner-Oper. »Also Holländer im Wohnzimmer? Ich weiß nicht«, mäkelt die werte, im feinsten Nerz gewandete Gattin. Nachkommen soll noch Dr. Schmitz, der es aber wieder einmal an der Blase hat und wieder Ehemann trocken feststellt, für kleine Mädchen ist. Sie bleiben vor einem Obdachlosen stehen, der zu ihren Füßen hockt. Man will ihm Geld geben. »Anke, hast du mal einen Groschen mit?«, fragt der Gatte lässig. Polt ist in dieser Szene mit einem tief ins Gesicht gezogenen Hut nur an seiner typischen dreckigen Lache zu erkennen. »Nee, wozu?«, wundert sich die Gattin, ehe sie den Bettelnden am Boden wahrnimmt. Man hat aber nicht den passenden Betrag parat. Auch der inzwischen zu ihnen gestoßene Dr. Schmitz kann nicht helfen. Schließlich beginnt man ein Gespräch darüber, wo man denn nun anschließend zu speisen gedenke. Der Obdachlose ist genervt. »Geht's nur weiter«, raunzt er. Aber die Nerzmanteldame beugt sich erst noch jovial nach unten, um ihn nach einem französischen Speiselokal zu fragen. Obermeiers Antwort: »Ja, mei«. Das Trio Infernale entfernt sich. Es folgt eine lange Kameraeinstellung auf Obermeiers regungsloses Gesicht. Diese reichlich hinterhältige, aber witzige Satire hat einen Hingucker. Karl Obermeier als Obdachloser. Da ist dieser angewiderte Blick, diese leicht gehobenen Augenlider. Er ist der Sieger dieser absurden Situation. Sein Blick und seine wenigen Worte entlarven die überhebliche Lebensart eines dekadenten, zu Geld gekommenen Spießbürgertums, dem sämtliche Antennen für soziale Feinfühligkeit oder überhaupt jegliches Mitgefühl für den Mitmenschen abhanden gekommen sind. In der Episode Der Auftritt in der Serie Fast wie im richtigen Leben spielte Obermeier 1982 einen Feuerwehrmann, deren überheblich reichlich eingebildeten Wehklagen eines Schauspielers sein Gehör schenkt. Dem vermeintlich intellektuellen Anspruchsdenken des Künstlers begegnet der einfache Feuerwehrmann dabei treuherzig und naiv, wodurch er die aufgeblasenen Attitüden des Schauspielers völlig unbeabsichtigt ins Leere laufen lässt. Da lamentiert zum Beispiel Schauspieler Mechow, der nur noch in kleinsten Rollen auftritt, großspurig: Überhaupt diese Newcomer, Dorn, Flimm und wie sie alle heißen, da muss ich doch fragen, wo bleibt hier der Schauspieler? Wir sind es doch, die den Tespis-Karren ziehen. Darauf der Feuerwehrmann trocken: Ja, und wie lange machen Sie das schon? Dass der Feuerwehrmann den Schauspieler als einen ansieht, der lediglich einen anderen Beruf hat als er und kein Wort über Künstlertum und künstlerischen Anspruch verliert, macht den Humor dieser Szene aus, passt aber durchaus auch zur Person Karl Obermeier selbst. Ungewollt sarkastisch wirkt der Satz des Feuerwehrmanns: »Geh, Sie sind schon ein alter Hase, Herr Mechow. Sie haben schon Routine drauf. Das bewundere ich so an Ihnen.« Er meint es aber ernst, und Mechow steigt auch in seiner Eitelkeit in vollem Ernst darauf ein. Mit Routine ist das nicht getan. Man muss jeden Abend sein Publikum aufs Neue kriegen. Wissen Sie, das sind Schwingungen zwischen Zuschauer und... Er bricht ab, weil er zu seinem einzigen banalen Satz auf die Bühne eilen muss. Entlarvender geht es kaum. Karl Obermeier selbst sah den Schauspielerberuf durchaus skeptisch. Übertriebene Theatralik ging ihm gehörig gegen den Strich. Natürlichkeit und Unaufdringlichkeit waren ihm alles. Er hatte eigentlich keinen Lieblingsschauspieler und auch kein Vorbild. Er bewunderte Leistungen einzelner Kollegen. Für ihn gab es auch nicht den großen Unterschied zwischen Unterhaltung und der großen, ernsten Kunst. Insofern ist dieser kurze Sketch tatsächlich fast so etwas wie ein autobiografisches Bekenntnis. Man kann davon ausgehen, dass Hans-Christian Müller und Gerhard Polt als Drehbuchautoren Obermeier das ein bisschen auf den Leib geschrieben haben. Beide empfanden genauso eine Abscheu vor eitlem Schauspielergehabe wie Karl Obermeier selbst. Dass sie in ihm einen kongenialen Mitwirkenden ihrer Szene gefunden hatten, war ein großer Gewinn. Leider hat der Karl so viele Verpflichtungen gehabt und wir konnten nicht mehr machen, erinnerte sich Müller bedauernd im Sommer 2019 an, fast wie im richtigen Leben. Ein anderes Beispiel für diese schauspielerisch exakte, beeindruckende Physiognomiekultur ist die Folge 36, Tod eines Ladenbesitzers, aus der Kriminalserie Der Kommissar, die bis heute nicht nur aufgrund ihrer an den französischen Film Noir erinnernden und angelehnten Optik durch den leider sehr zu Unrecht vergessenen Kameramann Rolf Kestel einen bemerkenswerten Kultstatus genießt. Karl Obermeiers Auftritt als Kramladenbesitzer Heinze dauert nicht einmal 2 Minuten und ist nach kurzer Zeit schon ein Abtritt. Der Bewohner eines nahegelegenen Männeraltenheims steht vor einem Regal in Heinzes Laden und träumt in einem lauten Selbstgespräch von der Flasche Whisky, die dort in greifbarer Höhe vor ihm steht. »Ihr dürft doch gar keinen Alkohol trinken und bezahlen können Sie ihn doch auch nicht«, blafft Heinze ihn hinter seinem Schnauzbart schließlich an. In Obermeiers knarziger Stimme schwingt die blanke Abscheu gegen diesen armen Teufel mit, der da im unmodernen Trenchcoat und mit fleckiger Krawatte vor ihm steht. Der Mann hat früher offensichtlich einmal bessere Zeiten gesehen. Mit diesem abfälligen »Ihr« meint er die Insassen aus dem nahen Altenwohnheim, zu denen auch der Mann in seinem Laden gehört. Mit diesem einen Satz über den Sprachduktus wird dessen erbärmliche Situation dem Zuschauer klar, die sich im Laufe des Films weiter herauskristallisieren wird. Unmündig und tyrannisch kurz gehalten vom Direktor, müssen die Männer ihren Herbst des Lebens in diesem Heim wie in einem Zuchthaus fristen. Ist in der Schroffheit von Heinze auch dessen eigene Angst zu spüren, die Angst, einmal selbst im Alter wie dieser Kunde zu enden? Oder ist er einfach nur ein herzloser Geschäftsmann? Obermeier hat nur wenig Text zu sprechen und das auf Hochdeutsch. Aber das Wenige, das er in dieser Rolle transportiert, ist eine Milieustudie in wenigen Augenblicken, so wie diese ganze Kommissarfolge in 60 Minuten das beklemmende Bild in einem deutschen Altenheim der 70er Jahre widerspiegelt. Heinze schmeißt den Alten schließlich grob aus dem Geschäft. Wenig später wird der Ladenbesitzer mit einem Stuhlbein erschlagen. Der alte Mann ist Ohrenzeuge der Tat. Karl Obermeier gab oft nicht ganz so spannenden Handlungssträngen außergewöhnliche, für das deutsche Fernsehpublikum ungewohnte, bisweilen verstörende und unerwartete Akzente. Das war auch beim Tatort so oder bei Herbert Reinickers meisterhafter Endlos-Krimiserie Derrick. Ebenso wie in der Vorabendserie Polizeiinspektion 1 oder in der einst beim Bayerischen Rundfunk eher nicht ganz so geliebten, heute jedoch bewunderten Miniserie Familie Meier. In dieser spielt Karl Obermeier an der Seite von Marianne Lindner einen Taxifahrer, der mit Sohn und der aus dem starren Korsett der lieblichen, aber exakt gezeichneten Mittelmaßfamilie der frühen 80er Jahre ausbrechen wollenden Tochter auszukommen versteht. Bei Karl Obermeier sind es gerade einzelne, prägende Sätze, die hängen bleiben und im Gedächtnis der Zuschauer oftmals einen Erinnerungsstatus genießen, wie sie sonst eher der klassischen Dichtung oder einzelnen Strophen bekannter Popsongs vorbehalten sind. Der Autor tritt weit hinter seinen Text zurück. Was bleibt, ist Karl Obermeier in seiner Rolle. Sie alle eint doch immer nur das eine. Ihr Bewusstsein für Menschen, ihre vielfältigen, oft an der Oberfläche schlummernden Abgründe, und die zeigen sich in jeder Rolle mit einer Selbstverständlichkeit, wie sie eindringlicher nicht sein könnte. Die Schauspielerin Marianne Lindner bemerkte rund 20 Jahre nach Karl Obermeiers Tod, er war präzise, er war nicht hochnäsig oder ichbezogen. Das war es, was ihn zu einem stark unaufdringlichen Träger seiner Rollen machte, in der nur der dargestellte Charakter auffällig war. Marianne Lindner musste es wissen. Ähnlich wie Karl Obermeier kam sie aus jener Volksschauspielerei, die in bayerischen Komödien ebenso wie in ernsthaften Rollen zu sehen war. Gleich zweimal spielte sie Obermeiers Ehefrau. 1980 bis 1983 in der Serie Familie Meier und 1983 mit einem sehr kurzen Auftritt im Film Kehraus. Vom volkstümlichen Komödienstadel bis zum bühnengroßen, tatsächlich kritischen Volkstheater einer Marie-Louise Fleißer oder des jungen Franz Xaver Krötz war alles dabei, was Obermeier zu einem außerordentlich beliebten bayerischen Schauspieler bei den Fernsehzuschauern und als Sprecher bei den Radiohörern machte. Er ragte deutlich aus der allgemeinen Gewöhnlichkeitskunst der Theaterschauspieler heraus. Er sprach, wie man eben spricht. Er gab sich auf der Bühne so, wie man es bei den realen Vorbildern im sogenannten richtigen Leben erwarten durfte. Manchen war Obermeier einzig allein ein wunderbarer bayerischer Volksschauspieler, anderen ein großer Mime, der auf der Theaterbühne erst sein ganzes Können zu entfalten vermochte. Durch Stücke wie Fleißers »Der starke Stamm« oder Krötz »Stallerhof« fand er größten Anklang bei jenen, die auf der Bühne das reale Leben kritisch abgebildet sehen wollten, ohne dass sich Regie und Schauspieler über die dargestellten Figuren erhoben. Es ging um Verständnis und Verstehen, nicht um Verriss oder Demagogie. Gerade zu Ende der 60er und zu Beginn der 70er Jahre wollte auch ein intellektuell motiviertes Theaterpublikum diese Lebenswirklichkeit auf der Bühne sehen, im kritischen, betrachtenden Sinn ein wahres Volkstheater erleben. Aber war er wirklich der Volksschauspieler, zu dem man ihn so oder eben so machte und schließlich etikettierte? Überhaupt diese Frage gestellt zu bekommen, war für Karl Obermeier eher unangenehm. Ich werde als Volksschauspieler apostrophiert. Ich habe nichts dagegen, aber ich weiß nur nicht genau warum, bekannte er im September 1983 in der Sendung Samstagsclub, gerade als er im Münchner Volkstheater den Sandperger zu leiten in Karl Schönherrs Glaube und Heimat gab. Obermeier, der ja Buchdrucker gelernt hatte, kam es auch in seinen Rollen immer auf die natürlich gestalteten Umbrüche genauso an wie auf die wahrhaft richtige Typografie, die auf eine klare Les- und Wiedererkennbarkeit seiner Figuren setzte. Das war das charakteristische Kennzeichen seiner Rollen und deren Darstellung. Er wollte keine simplen, einfach gestrickten Typen zeigen. Das Milieu, die Herkunft sollte immer mitschwingen, selbst in kleinsten Rollen. Psychologie und Abgründe sollten erkennbar sein. Das war ihm wichtig, das war im Grunde der Kern seiner Arbeit als Schauspieler. Es ist nicht einmal abgegriffen, wenn man behauptet, Karl Obermeier war ein Schauspieler, der etwas von einer Welt zeigen wollte, die er kannte. Er wollte sie erlebbar und einsichtig und im besten Sinne auch transparent machen. Er hatte ein Gefühl für die Charaktere, die er darstellte. Er denunzierte sie nicht. Er liebte sie vielleicht nicht alle, aber er stellte sie nicht grundlos bloß. Das eigene Gewissen war ihm dabei genauso wichtig wie seine Darstellungsgabe. Im Samstagsclub bekannte er freimütig, ein guter Anarchismus gehört auch immer dazu. Fast könnte man salopp anmerken, dass der literarisch verewigte Bayer unabhängig von seiner Herkunft stets ein Anarchist ist. Dass Anarchismus vielleicht generell eine bayerische Tugend ist, auf die sich der Bayer selbstverständlich viel einbildet. Dieser im Grunde ureigenste bayerische Anarchismus war Karl Obermeiers dezente Kraft der Unaufdringlichkeit. Er war leise, manchmal bedächtig und fein in seinen Rollen, selbst wenn sie derb und abgründig waren. Er lotete exakt aus, wo alles deutlich zu sein schien. In diesem Sinn war er ein großer Schauspieler, der selbst kleine und kleinste Rollen zum Leuchten brachte. Wenn man ihn im Film oder auf der Bühne sah, war er unverkennbar mit seiner Rolle verbunden. Er war da weder Schauspieler noch Darsteller. Er war der, der er in diesem Augenblick war. Man spürte nicht den Schauspieler, sondern den verkörperten Menschen. Für die Kollegin Michaela May, die Seite an Seite mit Karl Obermeier in der Serie Münchner Geschichten spielte, ist er bis heute neben Therese Giese das schauspielerische Vorbild geblieben. Aber woraus schöpfte Karl Obermeier? Was war seine Herkunft, die ihm selbst so viel bedeutete? War er, der sich privat so gern mit Antiquitäten und Volkskunst beschäftigte, ein zwangloser, aber manischer Charaktersammler, der ein klares Gespür für Komik und Situationen, für Abgründe und flüchtige kleinste Details hatte? Woher kam das alles? Eines wird deutlich, selbst wenn man sich nur oberflächlich mit Karl Obermeier beschäftigt. »A Hund bist scho« ist nur der eine Satz, und Manni Kopfig nur eine, wenn auch von ihm schier hingezauberte, brillante Rolle. Man ahnt, Karl Obermeier war mehr, viel, viel mehr.